Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen. Cholera, Malaria, jetzt auch noch das Denguefieber. Im Jemen herrschen gerade dramatische Verhältnisse. Dazu kommt ein erbitterter Bürgerkrieg, der seit Jahren herrscht. Jemen in einer katastrophalen Situation, so beschreiben es die Vereinten Nationen. Mein Gast heute ist Anne Rappel, die Gründerin und Vorsitzende der Jemen-Hilfe. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, guten Morgen.
Wenn man das hört und liest und sieht, auch die Bilder, kommt man zu der Frage, war die Lage im Jemen jemals schlimmer?
Nein. So schlimm, es war schon immer schlimm. Jemen war ja das drittärmste arabische Land. Aber so wie es jetzt ist, so grausam war es nie.
Sie haben vor vielen Jahren die Jemen-Hilfe gegründet. Sie unterstützen Kinder vor Ort und Sie haben ein Krankenhaus gebaut. Das ist Ihre neueste Errungenschaft, Ihre neueste Aktion. Welche Informationen kriegen Sie denn von vor Ort?
Ach, ich kriege alle Informationen. Ich bin fast jeden Tag am Telefon und rede mit meinen Leuten. Ich glaube, sie brauchen es auch, dass sie einen Ansprechpartner haben, mit dem sie reden können. Vor allem die Jungs in Thais. Und das ist also überhaupt kein Problem. Handykontakt funktioniert.
Thais, müssen wir sagen, südlich von Sanaa, der Hauptstadt im Jemen. Da haben sie dieses Krankenhaus gebaut. Da geht ihre Hilfe hin, da findet ihre Hilfe statt. Wie genau sieht denn der Kontakt aus? Also wie häufig sprechen sie miteinander?
Also mit den Jungs in Thais unten, ich muss dazu sagen, das Krankenhaus ist nicht direkt in Thais, das ist 35 Kilometer nordwestlich von Thais, in den Bergen auf einer Höhe von 2.500 Metern. Die dort im Krankenhaus arbeiten ganz normal weiter, sind bis jetzt Gott sei Dank noch nicht tangiert von all dem. Das Einzige, was bei denen ist, ist das, dass sie Verwundete haben von allen Farben und die liegen dann friedlich beieinander. Erst schießen sie und wenn es weh tut, liegen sie brav nebeneinander im Bett.
Also die verfeindeten Seiten.
Ja.
Frau Rappel, um mal kurz einzuordnen, worüber wir reden. Jemen, eine Republik im Süden der arabischen Halbinsel, ungefähr anderthalbmal so groß wie Deutschland. Im Norden grenzt das Land an Saudi-Arabien, im Osten an den Oman. Im Süden ist Wasser, viel Wasser, der Golf von Aden und das arabische Meer. Wenn Sie den Jemen beschreiben, womit fangen Sie an?
Oh Gott, da fragen Sie mich jetzt was. Im Augenblick fange ich damit an, mit der Not der Menschen, die dort unten sind. Dass laut UN alle 10 Minuten ein Kind verhungert. Und das rührt daher, dass die Saudis ja die Fabriken zerbombt haben. Das heißt also, die Familienväter keine Arbeit mehr haben, folglich auch kein Geld mehr haben. Es gibt Lebensmittel, aber die können sie nicht kaufen, weil sie kein Geld haben. Das ist also das, was mir im Augenblick auf der Seele brennt. Ansonsten muss ich sagen, der Jemen ein grandioses, wunderschönes Land mit liebenswerten, freundlichen, gastfreundlichen Menschen.
Wer kämpft eigentlich gegen wen, Frau Rappel?
Es kämpft also die Houthis gegen die Regierungstreuen, gegen die Islamisten, gegen IS, gegen Al-Qaida. Jeder gegen jeden im Grunde genommen.
Und was ist der Grund? Ist es tatsächlich dieser Meerweg, den es im Süden gibt, dass man da einfach gut Transporte abwickeln kann? Was ist der Zank?
Ja, ich nehme also an, dass es Bab al-Mandab ist. Das ist das, die Meerenge dort unten, also im Süden vom Roten Meer. Ich meine, das ist eine ganz wichtige Wasserstraße, wo unheimlich viele Güter durchgehen. Und das vermute ich, dass alle besitzen wollen und beherrschen wollen.
Wie sehr hat dieser Bürgerkrieg, der da jetzt gerade seit 2015 herrscht, dieses Land in Ihren Augen verändert?
Es hat sich verändert, dass also ehemalige Freunde plötzlich keine Freunde mehr sind. Früher sind am Freitag die Schiiten und die Sunniten gemeinsam also friedlich in der Moschee gesessen und haben gebetet. Das ist heute nicht mehr so möglich. Heute bekämpfen die sich. Dann die Armut der Menschen hat sich vergrößert. Es ist also Cholera und alle möglichen anderen Sachen. Es gibt kein Wasser mehr oder kaum noch sauberes Wasser. Die Müllabfuhr türmt sich in der Stadt, also in Thais. Und einer von meinen Jungs hat neulich zu mir gesagt, weißt du, wir haben mehr Ratten als Menschen jetzt in Thais.
30 Millionen Menschen leben da, gut 30 Millionen. Auf engstem Raum stelle ich mir das vor, weil 70% der Republik Jemen Wüste ist.
Ja.
Kann man das irgendwie vergleichen? Kann man sagen, das fühlt sich an wie in einer deutschen Großstadt, in einem Hochhaus? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ich würde sagen, so wie ich es kennengelernt habe, Theiß ist eine Großstadt, wie bei uns auch, mit unheimlich viel Verkehr gewesen. Mittlerweile gibt es wohl kaum noch einen, weil es keinen Dieselkraftstoff mehr gibt. Das ist auch der Grund, warum die städtischen Behörden keinen Müllabfuhr mehr machen können. Die haben keinen Diesel für die Autos, die das wegschaffen.
Das heißt, der Müll liegt einfach auf der Straße?
Ja. Und also ich habe, was war irgendwann mal, hat der Verwalter von unserem Krankenhaus, der also auch die Kinder betreut, eine ganz raue Stimme gehabt. Und habe ich zu ihm gesagt, du, was ist, bist du krank? Und er sagt, nee, wir reden alle so. Und habe ich gesagt, warum das? Ja, weißt du, bei uns stinkt so. Wir haben kein Wasser mehr für die Toilette. Da stinkt es im Haus herin. Ich kann aber auch nicht lüften, weil draußen ist der Gestank von der Müll, von dem ganzen Müll und von den verwesenden Leichen unter den Trümmern.
Mhm. Wenn Sie das erzählt bekommen und wenn Sie sagen, Sie reden auch mit Ihren Jungs vor Ort, wer sind die denn und wie häufig haben Sie eigentlich Kontakt?
Jeden Tag.
Sie rufen jeden Tag an?
Die rufen an oder ich rufe an oder ich kriege per App, kriege ich Nachrichten, kriege ich Bilder geschickt. Neulich an einem Abend 20 Fotos von der Arbeit, die sie also leisten jetzt im Moment. Denn wir haben ja ein Haus gekauft für die Kinder, für die Jungs. Mhm. Weil der jetzige Hausbesitzer, der ist aus Saudi-Arabien rausgeflogen und braucht selber das Haus. Und kein Mensch in Theiß war bereit, 73 Buben aufzunehmen bei sich.
Sind Ihre Jungs, ja?
Das sind meine Jungs, ja.
Und die sind jetzt in einem Haus untergekommen, das Ihnen gehört, oder?
Nein, noch nicht, weil die noch am Bauen sind, am Aufstocken. Das Haus, das wir gekauft haben, hat nur ein Stockwerk, aber man konnte es also aufstocken. Und jetzt haben also die Buben in Eigenregie, allerdings mit Hilfe von Fachleuten, das zweite Stockwerk oben drauf gesetzt und haben bereits betoniert. Sie haben auch bereits eine Zisterne gebaut. Die sind also am Werkeln und am Arbeiten wie die Wilden und wollen dieses Jahr noch alle einziehen.
Mhm. Frau Rappel, Sie haben gerade das Trinkwasser angesprochen.
Ja.
Ich weiß, Sie haben sich diesem Trinkwasser mal genähert und Sie haben es auch mal untersuchen lassen. Können Sie beschreiben, was in diesem Trinkwasser in Anführungsstrichen alles drin war?
Da waren Sand, Würmer, Mückenlarven, Kolibakterien, also im Grunde genommen alles, was der Mensch nicht braucht. Und außerdem hat mir das Labor gesagt, sie haben also Geißeltierchen gefunden, die sie gar nicht sagen können, um was es sich handelt. Mhm. Die einen waren elliptisch und haben Härchen am Bauch gehabt, haben sich schnell bewegt und andere waren rund und hatten lange Wimpern und haben sich langsam bewegt. Aber was es war, wusste keiner.
Mhm. Frau Rappel, Sie werden im Februar 85.
Ja.
Jetzt werden, ja, Sie lachen. Jetzt werden viele sagen so, mein Gott, erstens hört man es ihr nicht an und zweitens, das ist eine ältere Dame. Sie könnten es sich doch einfach auch gut gehen lassen. Was überzeugt Sie so sehr, dass Sie diese Arbeit machen, die Sie machen?
Wenn Sie das dort unten mal gesehen hätten und die Menschen erlebt hätten. Ich bin kein Mensch, der wegschauen kann. Ich habe noch nie wegschauen können. Dann hätten sie auch keine Ruhe. Also ich könnte mich nicht zu Hause hinsetzen und Däumchen drehen und Fernsehen oder so irgendwas. Das geht einfach nicht. Da habe ich die Ruhe nicht dazu. Hm.
Woher nehmen Sie denn die Energie, Frau Rappel?
Das vielleicht aus dem Kontakt mit den Kindern dort unten und mit den Menschen dort unten.
Sie engagieren sich also für eines, das kann man sagen, der ärmsten Länder der Welt. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
Ich war 1996 als Touristin dort und in der Hinteraden, also wirklich JWD, hat meine Cousine sich das Bein gebrochen. Dadurch sind wir in ein staatliches Landkrankenhaus gekommen und Sie können sich nicht vorstellen, wie es da ausgesehen hat.
Aber Sie können es beschreiben.
Schlecht. Ich sage Ihnen nur das eine. Die hatten zwar ein Röntgengerät, aber ich glaube, das war eine Spende vom Röntgen persönlich. So wie die Röntgenaufnahme ausgesehen hat.
Also es war wirklich uralt.
Ja. Und die hatten zwei ganze Gipsbinden von 5 Zentimetern Breite. Die haben sie uns geschenkt. Die haben sie suchen müssen wie die Wilden, haben sie uns geschenkt. Und wir haben dann hinterher gesagt, das ist eigentlich ein Geschenk, das man gar nicht annehmen kann. Mhm. Wir haben dann hier in Deutschland Verbandsmaterial gesammelt und sind ein Dreivierteljahr später wieder runtergeflogen und haben das dorthin gebracht. Und der Chefarzt hat mir gleich lange Liste gegeben, was er braucht. Das haben wir auch wieder hingebracht und ich habe immer den gleichen Fahrer gehabt, der übrigens jetzt also der Verwalter vom Krankenhaus ist. Und der war stinkesauer und ich wusste nicht warum. Und er sagte, ja, warum bringst du dort immer die Medikamente und alles hin? Habe ich gesagt, weil die es brauchen. Du hast keine Ahnung, wer hier im Land deine Hilfe braucht. Mhm. Am Abend war er da, stand er im Hotel und kam runter. Dann standen 3 Beduinen unten im Foyer und haben also mit Kalaschnikow, Krummdolch, Pistole, grimmig geschaut. Und dann hieß es, komm mit ins Auto. Das bin ich da, habe ich dann gemacht. Bin
Nein.
Ich Warum nicht?
Sie sind mit Männern mitgegangen, mit 3 Männern, die Sie nicht kennen, die bewaffnet.
Mit 4. Mit einem habe ich gekannt.
Mit 4. Okay. Und was haben die denn mit Ihnen gemacht?
Das habe ich sie auch gefragt. Sie wussten sie nicht recht. Dann habe ich gesagt, gut, ich lade euch zum Abendessen ein. Das haben sie dann dankbar angenommen und haben mich wieder ins Hotel gebracht. Am nächsten Morgen steht der Sadek wieder da und komm runter. Und die gleichen 3 stehen unten, grinsen wie die Honigkuchenpferde und sagen, ja, sie überbringen mir die Grüße der Dorfältesten von Al-Michlaf und sie laden mich ein, ins Dorf zu kommen. Da habe ich erfahren, dass vor mir noch nie ein fremder Mensch dort oben war. Und dass also deswegen um Genehmigung der Dorfältesten gefragt werden musste. Und die haben dann gesagt, was, eine Frau allein, so weit von zu Hause weg, ohne Mann, was das wohl für eine ist. Und da haben die 3 runtergeschickt, dass die meine Tugend testen.
Sie wurden getestet?
Ja, das war der Test, dass die da waren und dann haben den Test habe ich bestanden.
Das war so eine kleine Castingshow?
Ungefähr, ja.
Ja. Und dann durften Sie also auch noch weiter übergreifend helfen? Also war das irgendwie die Eintrittskarte, um die Jemenhilfe zu starten?
Ja, im Grunde genommen ja. Also ich bin dann hochgekommen und am Abend bin ich mit den Männern beieinander gesessen und da hat sich einer vor mir aufgebaut und hat gesagt, du Frau, ich habe einen Dolmetscher dabei gehabt, der Französisch gesprochen hat. Und der hat mir dann eben erklärt, ja, du Frau aus Deutschland, wir wissen, du bringst Medikamente nach Almudia, du hast heute unsere Kranken gesehen, wir brauchen Hilfe. Ich schenke dir mein Feld, die Männer aus dem Dorf wollen arbeiten, aber wir haben kein Geld, um Baumaterial zu kaufen. Sie können sich vorstellen, dass mir da auch geschwind das Gesicht stehen blieb. Und ich habe mir dann versucht zu erklären, dass ich keine Millionärin bin, dass ich viele Menschen brauche, die da helfen, das zu realisieren. Und ich komme wieder, wenn ich Geld habe, wenn ich es machen kann. Wenn ich nicht mehr komme, dann wissen sie, es ist mir nicht gelungen.
Wie sah denn dieser erste Hilfstransport, will ich mal sagen, wie sahen denn Ihre Anfänge aus?
Angefangen hat es damit, dass ich das hier der Presse übergeben habe, also berichtet habe und innerhalb von 10 Wochen habe ich 45.000 D-Mark damals noch gehabt. Mhm. Und mit denen, ich darf es eigentlich nicht laut sagen, im Gürtel bin ich in den Jemen geflogen, blauäugig, wie ich damals noch war, und habe angefangen zu bauen. Also am 11.11.98 haben wir den ersten Spatenstich getan. Ich sage immer, das Datum 11.11. ist symptomatisch für die ganze Aktion.
Und dann sind Sie mit 45.000 Mark im Gürtel dort hingeflogen. Mhm. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also gibt es im Jemen ganz normale Handelsgeschäfte? Also kann man sagen, hier sind 1.000 Mark, ich brauche so und so viele Steine von dir? Oder geht das alles unter der Hand?
Nee, das ist ganz legal. In Thais gibt es Läden, wo sie alles kaufen können. Und die Steine für das Krankenhaus, das haben wir aus dem, das ist ja in den Bergen. Da sind die Männer mit Eisenstangen bewaffnet und Badelatschen ins Gebirge gegangen, haben Steine rausgenackelt, also so rausgeschüttelt. Unten standen 3. 2 haben dem Dritten den Stein auf den Buckel gehoben und der hat es dann zum LKW gebracht.
Mhm. Und wie muss ich mir Sie da vorstellen? Haben Sie mit Händen in den Hüften dort gestanden? Haben Sie Kommandos gegeben? Haben Sie mit angepackt? Waren Sie nur kurzzeitig vor Ort? Wie haben Sie Ihre Arbeit denn selber organisiert?
Ich war jeweils ein Vierteljahr dort während der Bauphase und ein Vierteljahr wieder zu Hause, weil ich das Geld doch nicht gereicht hat. Ich musste zu Hause wieder sammeln. Mhm. Und ich habe damals dann in der ersten Zeit auf dem Dach von einem der Häuschen gelebt und geschlafen. gut bewacht von einem der Männer, der wiederum bewacht wurde von einem seiner Söhne, dass mir nichts passiert und dass die Tugend gewahrt wird. Und ich habe dann nebenher Arabisch gelernt, denn dort oben sind also über 80% Analphabeten. Ich bin also mit Englisch oder Französisch nicht weitergekommen.
Aber das war offensichtlich dann ein sehr großer Vorteil, oder, wenn Sie die Sprache sprechen?
Ja, natürlich ist das heute ein Vorteil.
Frau Rappel, Sie machen das und Sie beschreiben das mit so viel Herzblut. Und ich frage mich, warum muss das Anne Rappel, die inzwischen fast 85 ist, aus Aichach in Bayern machen, wo wir doch die Kindernothilfe haben, die Welthungerhilfe haben? Was gibt es nicht alles für große Hilfsorganisationen, für die wir regelmäßig ja zum Ende des Jahres in großen Shows ganz viele Millionen spenden? Warum machen die das nicht?
Das weiß ich nicht, das müssen Sie die fragen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir arbeiten alle, ich muss sagen, ich habe dann den Verein gegründet, einmal den Förderverein Aktion Jemenhilfe, der gilt fürs Krankenhaus, und dann 3 Jahre später die Jemen-Kinderhilfe. Und wir arbeiten alle ehrenamtlich, es bleibt bei uns, also es geht, jeder Euro geht eigentlich runter.
Wie viel Geld brauchen Sie, um das am Arbeiten zu halten?
Im Augenblick braucht man fürs Krankenhaus 6.000 Euro im Monat und für die Kinder braucht man auch 6.000 Euro im Monat.
Und die klappern Sie sich mit der Dose zusammen, oder?
Ja, so ungefähr. Jetzt im Augenblick, heute, da bin ich jetzt nicht, durch das Interview nicht dabei, bauen meine Leute in Aichach Weihnachtsmarkt auf. Also wir sind dauernd und ich fahre von Schule zu Schule, halte Vorträge, Dia-Vorträge und schaue eben, dass wir da auf die Art und Weise Geld reinkriegen.
Dann holen Sie also, Frau Rappel, das Geld wirklich aus jeder Ecke, also jede Ecke, die was geben will, darf mit dazugeben.
Aber und natürlich.
Dann kommt Ihnen doch aber bestimmt auch manchmal so ein Skeptiker, wie ich es bin, Anna, entgegen und sagt, ja, aber der Jemen ist doch so korrupt. Sie wissen doch gar nicht, ob das auch wirklich an der richtigen Stelle ankommt. Wie organisieren Sie denn, dass das Geld vom Weihnachtsmarkt, was Sie da einnehmen, an die richtige Stelle kommt?
Dadurch, dass ich war ja jedes Jahr mindestens ein Vierteljahr im Jemen unten. Und dadurch konnte ich bei der International Bank of Jemen 2 Konten errichten, eins für die Kinder und eins fürs Krankenhaus. Wir überweisen, wenn wir Geld beieinander haben, das dort runter auf die entsprechenden Konten. Und ich schreibe immer, also jetzt diese Woche, morgen wird es fällig, schreibe ich eine E-Mail an den Banker, dass er an den Ali, der jetzt im Augenblick zuständig ist, 6.000 für die Kinder und 6.000 fürs Krankenhaus auszahlt.
Und dem Ali trauen Sie?
Der Ali ist einer von unseren Jungs, den kenne ich, seit er 6 Jahre alt ist. Und der ist also sowas von ehrlich, der tät eher noch sein Hemd ausziehen, als dass er irgendwas für sich selber nehmen würde. Das kommt in keine anderen Hände, das geht direkt dorthin, wo es gebraucht wird.
Ist es denn das Geld, was wichtig ist, Frau Rappel, oder hilft auch sowas wie, also ich sag mal, ist es das Geld, was wichtig ist, um dort Stein auf Stein zu bauen, oder sind diese Spenden, die man zu Ihnen bringt, ich sag mal Verbandsmaterial, Medikamente, Bekleidung, ist das genauso wichtig?
Das war früher vor dem Krieg wichtig, aber jetzt geht nichts mehr. Es geht kein Schiff mehr runter von Bremen nach Hodeida. Es gehen keine Flugzeuge mehr. Die Flugplätze sind kaputt. Wir können also keine Ware mehr in Jemen runterbringen. Ich habe nach langem, harten Kampf ein C-Bogen-Röntgengerät hier in Deutschland in Aichach stehen. Da habe ich so lang drum gekämpft. Ich kann es nicht runterbringen. Ich habe also eine ganze Arztpraxis vom HNO-Arzt da liegen. Alles in Top-Zustand. Ich kann es nicht runterbringen. Ich muss warten, bis der Krieg zu Ende ist. Wenn er irgendwann mal zu Ende geht, ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht. Aber was wirklich runterkommt, das ist Geld.
Frau Rappel, wenn Sie in den Rückspiegel gucken, in Ihren persönlichen, dann sehen Sie knapp 85 Jahre Leben. Würden Sie sagen, dass es Ihnen gut geht und ging?
Ja.
Und das, obwohl Sie ein Kriegskind sind, 35 geboren in Mannheim, aufgewachsen in Ulm. Haben Sie trotzdem Leid erleben müssen?
Ja, ich war verschüttet in Ulm. Das war prägend. Wir haben natürlich nach dem Krieg gehungert auch. Aber ich muss sagen, ich habe so verdammt viel Glück gehabt. Meine Eltern haben beide überlebt. Mir geht's gut. Was will ich? Ich war in der Lage, meinen Traumberuf zu ergreifen.
Nämlich welchen?
Werklehrerin. Ich habe dann später noch eine eigene Werkstatt als Keramikerin gehabt, habe zwei Töchter adoptiert und uns geht es so verdammt gut, dass ich hier schlechtes Gewissen hätte, wenn ich nichts tun würde.
Sie haben zwei Töchter adoptiert. Ich kann sagen, Sie waren 40 Jahre verheiratet, sind geschieden, haben irgendwann Schluss gemacht. Ihre beiden Töchter, wie sehr engagieren die sich denn für das, was Sie so mögen? Wie sehr gehen die in ihre Fußstapfen in Sachen Jemenhilfe?
Also die Ältere, die ist mit im Vorstand von unseren beiden Vereinen. Die Jüngere ist stark sehbehindert und hat mit ihrem eigenen Leben zu kämpfen. Mhm.
Frau Rappel, wenn wir mal noch versuchen, einen Vergleich zwischen Ihrer Kindheit und der Kindheit, Sie bezeichnen sie mal als Ihre Jungs im Jemen zu bringen. Fällt es Ihnen womöglich auch, wenn es bitter klingt, leichter, deren Situation zu verstehen, weil Sie selbst wissen, wie sich das anfühlt, wenn der Lärm von oben kommt und man sich verstecken muss?
Oh ja. Mir geht es heute noch so, es war ja zwischendrin, wie in Jugoslawien die Geschichte war, da sind über Eichach diese Transportflugzeuge bei Nacht geflogen. Und wenn ich die gehört habe, bin ich im Bett gesessen, weil die genau die gleiche Tonlage hatten wie die Bomber damals.
Hm. Sie haben gesagt, Sie sind Werklehrerin gewesen, das ist Ihr Traumberuf. Wie war denn der Weg dahin?
Über Kindergärtnerin. Und dann Werklehrerseminar in München.
Also wollten Sie dann die Kinder lieber mit dem Hammer kloppen und mit irgendwas basteln sehen, als sie an die Hand zu nehmen und was vorzusingen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so ungefähr. Also ich habe an sich schon immer gern mit den Händen gearbeitet und das ist eben geblieben. Und das habe ich auch weitergemacht und ja.
Mhm. Wie wichtig ist Ihnen denn Ihre bayerische Heimat? Ist Eichach eigentlich Heimat für Sie?
Mittlerweile ja. Ich lebe ja seit 1960 schon hier in Eichach. Also da wird es dann zur Heimat. Wobei ich sagen muss, dass wenn ich ein Auto mit einem Ulmer Kennzeichen sehe, dass ich das schon registriere.
Sie mussten Ulm verlassen als junges Mädchen, als Kind?
Ja, nachdem ich verschüttet war, habe ich beim nächsten Angriff bei Nacht habe ich einen hysterischen Anfall gehabt. Ich habe geschrien, bis mein Vater mir eine Watschen gegeben hat. Und dann haben meine Eltern beschlossen, dass meine Mutter und ich miteinander auf die Schwäbische Alb zu einer Tante gehen, die in Zwiefaltendorf schon evakuiert war. Und wir sind dort halt nicht bloß ein paar Wochen geblieben, sondern das sind Jahre geworden. Ich war dann bis zur 6. Klasse Gymnasium war ich in Riedlingen im Gymnasium und bin also da täglich als Fahrschüler hin und her gekurft.
Was haben Sie auf der Alb gelernt, was Ihnen heute noch hilft?
Ich glaube, selbstständig werden.
Inwieweit?
Ich bin damals längere Zeit das einzige Mädchen gewesen in einer Gruppe von Jungs, die da täglich mit dem Rad hin und her gefahren sind. Nach dem Krieg gab es ja keinen Zug mehr, die Brücken waren gesprengt. Und da lernt man sich zu behaupten und selbstständig zu werden. Mhm. Das lernt man da. Da geht man durch eine harte Schule, aber eine gute Schule.
Wo kam das Rad her nach dem Krieg?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich war zu klein für dieses Rad und dann ich bin mit den Beinen nicht runtergekommen. Dann hat man mir Holzklötze auf die Pedale montiert. Das hatte dann aber zur Folge, dass ich, wenn ich über die Felder, ich musste einen Feldweg fahren, dass ich da dann immer wieder mal im Gras hängen blieb und dann auf der Nase lag gelegen bin. Am ersten Schultag hat es mir bloß dreimal vom Radl gehaut. Mhm. Und dadurch bin ich auch zu spät gekommen, war total verdreckt und blutig und alles. Und der Lehrer, Mäusnest hieß der hat als erstes geschrien, Mädle, wie schick, starr du aus, jetzt gehst du gleich zum Hausmeister und lass dich abputzen.
Also wieder sauber machen.
Ja.
Ja. Wenn Sie sagen, Frau Rappel, als junges Mädchen in so einer Jungsgruppe, man lernt sich zu behaupten und durchzusetzen, haben Sie da Ihre DNA auch fürs Leben gefunden? Also sind Sie eine Frau, die auf den Tisch haut, bis es so ist, wie Sie sich das vorstellen?
Wenn Sie meine Mitarbeiter vom Verein fragen, dann sagen die wahrscheinlich ja.
Aber eine Tugend offensichtlich, die Ihnen ja dann in Jemen geholfen hat, wie wir vorhin schon erfahren haben. Ne?
Aber ja, ich habe also im Jemen, es ist nicht so, dass das alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen war. Die Männer haben da ganz große Probleme gehabt, mit sich von einer Frau was sagen zu lassen. Und da ist also schon so, dass ich also gewaltig auf den Tisch gehauen habe. Ich habe da unten gestritten, wie ich in Deutschland nie mit jemandem gestritten habe. Aber sie haben es akzeptiert. Also, und ich habe auch zwischendrin mal meinen Koffer gepackt und habe gesagt, so, mir reicht's und jetzt gehe ich, jetzt fahre ich heim.
Und dann sind die Ihnen hinterhergelaufen, oder wie?
Aber ja.
Gab es das nur einmal oder gibt es das in diesen vielen Jahren häufiger, dass Sie sich denken, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr?
Ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich am Ende bin. Ich war mir dessen bewusst, dass ich auftreten muss, dass ich als Frau ganz fest stehen muss in dieser Männerwelt, weil ich sonst nicht weiterkomme, weil ich sonst nicht akzeptiert werde. Mittlerweile werde ich akzeptiert und mittlerweile gibt es auch keine Probleme mehr.
Die Hilfe im Jemen ist Ihre Lebensaufgabe geworden und die Jemen-Hilfe vor 20 Jahren, richtig, haben Sie sie gegründet.
Ja.
Sie helfen Frau Rappel in einem Land, dem es ja tatsächlich per se schlecht geht, wo aber auch Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nicht gelernt ist. Wir haben gerade schon erfahren, wie Sie auch auf den Tisch hauen, um etwas durchzusetzen. Wie schwierig ist es, als Frau dort zu bestehen?
Also für mich war es im Anfang extrem schwierig. Aber ich habe es geschafft, ich habe mich durchgesetzt, weil ich ja auch, natürlich war es auch das eine, ich habe den Geldbeutel in der Tasche gehabt. Ne? Aber für die jungen Frauen heute dort ist es wesentlich einfacher als für die Älteren. Wobei ich sagen muss, dass es auch alte Frauen gab, und die ich erlebt habe. Also ich habe ganz speziell eine, die leider nicht mehr lebt, im Hinterkopf. Wenn die Männer im Kreis gesessen sind, kam die dazu, hat mit dem Fuß an einen hingestupst, dann haben die Platz gemacht und die hat sich hingesetzt und die hat dann den Mund nicht gehalten. Die hat ihre Meinung gesagt und die wurde auch akzeptiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Frauen und Schicksale, wo man sagt, also eine Frau ist nur dann eine gute Frau, wenn sie insgesamt dreimal aus dem Haus kommt. Das heißt, einmal zur Hochzeit, wenn sie zu ihrem Mann zieht, dann, wenn sie krank ist und wenn sie tot ist.
Und ansonsten gehört sie ins Haus und macht den Haushalt?
Ja.
Das muss sie doch, also wenn Sie das erste Mal hören, dann muss Sie, Frau Rappel, das doch entsetzen.
Ja, es reizt einem schon. Und ich habe also auch einige Streitgespräche da mit meinen Mitarbeitern darüber geführt, ne, die also dann, ja. Und ich glaube also auch, dass allein, ich habe also prinzipiell nie über Religion oder Politik mit den Leuten oben gesprochen. Und ich glaube, allein durch die Tatsache, dass ich da war und ich habe also in der Folgezeit auch immer jemanden mitgenommen, hat sich dort oben sehr viel gewandelt und sehr viel geändert.
Wenn wir über dieses Thema Gleichberechtigung sprechen, haben Sie gerade schon dieses Bild beschrieben, eine Frau geht dreimal aus dem Haus. Wie findet es denn im Haus statt, dieses Nicht-Gleichberechtigt-Sein?
Im Haus hat die Älteste meistens die Mama oder die Oma, die hat die Hosen an.
Also doch.
Aber ja.
Es darf nur nicht nach draußen dringen.
Darf bloß nicht raus. Nee, also die alten Frauen, und das ist also auch ein Pluspunkt, den ich habe, weil ich alt bin. Ich bin also die Großmutter im Grunde genommen. Wenn ich was sage, dann muss man das tun, was ich sage.
Und dann dürfen Sie auch als erstes zu Tisch zugreifen, obwohl es nicht erlaubt ist.
Ja, natürlich, das schon. Aber die Frauen essen ja immer noch getrennt von den Männern.
Die Frauen bereiten zu, die Männer essen und dann müssen die Frauen wieder raus, oder wie?
Ja, die Frauen, also das wird ja auf dem Boden gegessen, wird also eine Plastikfolie auf den Boden gelegt, dann werden die Schüsseln da drauf, wird ja mit der Hand gegessen und dann sitzen die ganzen Männer und Buben alle drumherum und jeder holt also lang rein und das, was übrig bleibt, geht wieder in die Küche und da sitzen dann die Frauen und Mädchen und essen den Rest.
Wie viel ist Rest?
Mitunter nicht allzu viel.
Geht denn überhaupt irgendwann Emanzipation in diesem Land, in dieser Republik Jemen?
Ich glaube nicht. Also solange ich da bin, bestimmt nicht.
Wann waren Sie das letzte Mal dort?
2013, weil Ende 2013, Anfang 2014 war der Scheich Sadek, der Verwalter von unserem Krankenhaus, mit einem Buben da, der in Ingolstadt im Krankenhaus war. Und die waren 4 Monate bei mir, haben die bei mir gelebt nach dem Krankenhausaufenthalt. Und ich muss ehrlich sagen, da war ich mürbe hinterher. Und normalerweise bin ich immer im Januar runtergeflogen, weil es dann mit dem Klima auch angenehm ist. Und dann habe ich gesagt, nee, ich komme erst im Herbst. Und bis zum Herbst ist dann der Krieg ausgebrochen, war der Flugplatz in Sanaa kaputt, also da ging dann nichts mehr. Und ich werde ja nicht jünger und nicht rüstiger, ich komme auch an meine Grenzen und ich glaube nicht, dass ich nochmal runterkomme, so weh mir das tut. Ich würde es furchtbar gern sehen.
Das kann ich mir vorstellen, dass das weh tut, dass man etwas aufbaut aus der Ferne mit aller verfügbarer Kraft und es nicht anfassen kann.
Aber wie gesagt, ich habe also neulich abends von einem unserer Jungs 20 Fotos geschickt gekriegt per App, sodass ich sehe, wie die arbeiten, wie es aussieht. Und die sind also mit einem Feuereifer dabei und ich bin so stolz auf die Kerle, ich kann es ihnen gar nicht sagen, wie.
Können Sie uns Ihre Kerle, Ihre Jungs, die jetzt eben keine Jungs mehr sind, sondern Kerle, können Sie uns die mal beschreiben, erklären?
Ja, die sind als kleine Buben. Der Jüngste war damals ein halbes Jahr alt, zu uns gekommen, sind dann in die, wir haben ja die Kinder in einer Privatschule untergebracht. Privatschule, weil die staatlichen Schulen 80 bis 100 Kinder hatten und es kam also nichts raus dabei. Die haben sich fantastisch entwickelt, die Buben. Und die haben irgendwann saßen, sie sind ja jedes Mal, wenn ich da war, sind die bei mir gewesen. Und saßen sie da und haben gesagt, weißt du Mama, wir haben uns überlegt, wie wir dir eine Freude machen können. Wir haben aber kein Geld, wir können dir nichts schenken. Und dann haben wir gesagt, wenn wir fleißig lernen, dann freust du dich. Und das ist das größte Geschenk, das die mir gemacht haben. Wir haben also jetzt mittlerweile einen fertigen Apotheker. Der nächste macht also dieses Jahr noch sein Staatsexamen als Arzt. Wir haben einen Studenten der Zahnmedizin. Wir haben 2 BWLer, einen Laboranten. Und so geht's weiter. Die anderen sind also im Gymnasium und machen ihr Abitur. Was will ich mehr? Die sind wirklich mit Feuereifer dabei und es ist so was Dankbares. Es gibt so viel Freude, das glauben sie gar nicht.
Die Mutter von vielen Jungs und die Gründerin der Jemenhilfe, Enne Rappel im Deutschlandfunk Kultur.
Wir haben aber auch 25 Mädchen noch.
Das ist gut doch nachzuschieben. Diese 25 Mädchen sind also jetzt auch auf dem besten Weg, ein gutes Leben zu starten, dank Ihnen, ja?
Ich hoffe ja. Wir haben also das Glück, dass da 10 Kriegswitwen mit denen zusammenleben. Und eine davon ist Lehrerin. Und die unterrichtet die Mädchen zu Hause, sodass die den gefährlichen Weg zur Schule nicht gehen müssen.
Frau Rappel, wir steuern jetzt auf Weihnachten, auf diese Adventszeit. Das ist wahrscheinlich auch für Sie die wichtigste Zeit. Sie haben ja vorhin erzählt, was Sie im Monat so für Geldaufwendungen brauchen, um dahin nochmal zu springen. Wie groß ist Ihre Sorge, Frau Rappel, dass Sie mal nicht so viel Geld aufbringen, dass da jeden Monat das Konto gedeckt ist?
Also wir haben im Augenblick geht's, haben wir Geld. Und es wird also sicher für das nächste Jahr reichen, was wir haben. Aber wir haben wirklich schon Zeiten gehabt, wo wir von einem Monat auf den anderen nicht gewusst haben, wie es weitergehen soll. Und ich habe also die Erfahrung gemacht, es geht immer wieder ein Türl auf.
Und was packen Sie denn da selber so rein?
Oh Gott, ich habe also früher meine ganzen Flüge darunter bezahlt. Ich habe die Miete von meiner Wohnung bezahlt. Wenn ich 3 Monate dort unten war, habe ich 3.000 Euro so ausgegeben. Also ich selber habe eigentlich kaum noch was.
Und das ist okay?
Ja, es reicht mir.
Das sagt Enne Rappel im Deutschlandfunk Kultur, die Gründerin der Jemenhilfe. Sie engagiert sich seit vielen Jahren für die Republik Jemen, für die Jungs und Mädchen dort. Das haben wir aufgeklärt. Ich danke Ihnen sehr und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zeit gerade jetzt, auf das nicht nur viel Klingelgeld, sondern viele Scheine zusammenkommen. Bleiben Sie gesund und herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, ich danke schön, dass ich überhaupt reden dürfen.